zum Haus Gottes sein zu dürfen, dem Herrn zu dienen, den Herrn anzubeten. Ich lade euch herzlich ein in die nächsten Gottesdienste, die hier im Haus stattfinden oder auch woanders. Ich meine woanders in der Residenzstraße, dort der Nachmittagsgottesdienst. Aber heute zuerst mal ganz herzlich eingeladen für heute Abend. Wir werden heute Abend fortfahren in unserer Bibelschule, den Galaterbrief durchnehmen und auch austeilen. Wer also bibelfest werden möchte, wer was lernen möchte, ein bisschen tiefer graben möchte als nur noch Lieber Heiland oder Psalm 23 oder vielleicht nur noch vielleicht 91 lesen, Psalm 91, du möchtest mehr, bist herzlich eingeladen zu schürfen im Wort Gottes. 19 Uhr heute Abend. Dann am nächsten Mittwoch wird das Thema hier sein um 16 Uhr, Begleiterscheinung des Heiligen Geistes. Weißt du, wenn der Heilige Geist mal durchfährt, das hat Spuren, hinterlässt Spuren. So die Spuren des Heiligen Geistes wollen wir anschauen. Dann am Freitag, lass dich nicht in Panik bringen. Der Teufel möchte uns so aus der Fassung bringen, dass wir vom Weg abkommen oder was auch immer ist. Der Herr sagt, lass dich nicht in Panik bringen. Gott will, dass wir stur bleiben, dass wir still bleiben, dass wir stark bleiben, dass wir unseren Weg gehen, dass wir nicht auf den Wind achten, sondern wie ein Linienschiff einfach geradeaus immer fahren, egal wie das Wetter draußen aussieht. Lass dich nicht verunsichern. Dann am Samstag, sei was du sagst. Und dann am kommenden Sonntag, worüber würde Gott sich freuen? Wie kannst du Gott erfreuen? Wie könntest du Gott erfreuen? Mit was? Kuchen backen? Oder irgendwas? Irgendwas dem Herrn schenken? Was würde Gott wirklich freuen? Frag mal. Und dann möchte ich hinweisen, am Donnerstag, den 10. März, eine Sonderveranstaltung mit Greg Violi. Er wird hier nur auf der Durchfahrt sein, wird nur einen Abend. Er war uns schon ein Segen. Er hat sich um die Menschen sehr angenommen. Bis 3 Uhr nachts hat er gebetet mit den Leuten. Ist das nicht großartig? So. Er hat sich Zeit genommen für den Einzelnen. Dann haben wir McCormack, am Ende März haben wir McCormack hier. Auch da möchte ich auf diese Veranstaltung hinweisen. So, nehmen Sie mit. Dann habe ich noch etwas. Das Theater, das letztes Mal das Theater hier mit der Samariterin. Hat es euch gefallen? Wer hat es gesehen? Wer war dabei? Also einige haben das gesehen, das Stück, das hier gespielt wurde. Ein neues Stück ist angesagt. Und da brauchen wir wieder Akteure, Mitspieler, Mitmacher. Wilfried, was brauchen wir alles? Kannst du uns ganz schnell sagen? Komm schnell nach vorne. Welche Schauspieler brauchst du noch? Also, ich meine dich. Will kurz?
Es ist die blutende Frau.
Also die blutflüssige Frau, ja.
Blutflüssige Frau, ne?
Ja, und was braucht ihr?
Wir brauchen Jesus.
Ja.
Und also 4 Männer.
4 Männer.
Und 17 Frauen.
Und 17 Frauen.
Also Männer und Frauen,
17. Also 17 Personen.
Ja, 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 ja.
Die einfach der Frau im Weg stehen.
Also es läuft momentan gar nichts.
Es tut sich nichts. Also, aber ich habe jetzt gesagt. Also 17 Menschen, die zu Jesus wollen und die eine Frau nicht durchlassen. Das ist die Geschichte. Und wir üben und spielen. Und ich bin dankbar, dass es jetzt geübt wird.
Und den Jairus brauchen wir auch
noch. Und den Jairus braucht ihr auch noch. Also, wie sieht der Jairus aus? Sein Sohn stirbt. Und ja, ihr kennt ja die Geschichte. Könnt ihr Jairus nachlesen. Meldet euch hier bei meinem Bruder und sagt ihm, ich bin bereit zum Spielen. Ich bin bereit mitzumachen. Man muss natürlich üben und lernen. Aber wir sind eine lernende Gemeinde, wie auch immer. Heute Morgen ist mein Thema, lebe ein entspanntes Leben. Also, setz dich schön nach hinten, Füße übers Kreuz oder wie auch immer, sitze entspannt. Weißt du, in der Gegenwart Gottes, manche Leute denken, ich muss ganz streng und steif vor Gott stehen. Vor Gott steht man nicht steif und stur, sondern zu Gott kommt man und man ist entspannt. Man geht anders weg, als man gekommen ist beim Heiland. Das nur nebenbei. Viele Christen sind so verkrampft, quälen sich durch ihr Glaubensleben und denken, das ist ja eine furchtbare Religion. Der Glaube an Gott ist was Schreckliches. Nein, das ist das Einfachste und Schönste, was es überhaupt auf dieser Welt gibt. Kannst du da Amen sagen? Na, wenn es schwer ist, natürlich muss nicht Amen sagen. Aber wenn du merkst, der Heilige Geist hilft meinen Schwachheiten, ich muss gar nicht so viel machen. Alles, der Herr macht alles. Der Glaube an Gott ist so leicht, wenn du es richtig verstehst. Und deshalb, ich möchte Gott bitten, dass er uns hilft, die Sache, das Geheimnis des Glaubens zu verstehen. So, lebe ein entspanntes Leben, nicht zu überspannt. Ich muss. Beim Kommunismus musst du, aber nicht bei dem lieben Gott. Oder dass du dich da anstrengst oder wie auch immer. Nein, sei gelassen, wie die Stunden, wie die Nöte, wie die Situation ist. Die Stunden kommen und der Herr wird dir helfen in jeder Situation. So, Finde ein Mittelmaß ohne Übertreibung und Überspannung. Gott mag die Übertreibungen nicht, sei ganz nüchtern, ganz sachlich. Ja, lebe ein entspanntes Leben. Nimm alles nicht so schlimm, so wie die religiösen Menschen manchmal machen. Dramatisiere nicht gleich alles. Leute wollen manchmal frömmer sein als der liebe Gott. Nein, sei ganz normal. In der Bibel steht es einmal, sei nicht zu religiös. Ganz arg wichtig, sei nicht zu religiös. So viele sind innerlich irgendwie, ja, ich muss in die Kirche gehen, ich muss beten, ich muss Bibel lesen. Nein, tu das mit Freude und mit Entspannung. Weißt du, wenn du eine Sache mit Freude machst, so ein Hobby, das läuft ganz anders. Aber wenn du mit verkrampft bist und sagst, ich muss, das ist alles eine Last und keine Lust. So, Gottesdienst muss Lust werden. Sie feierten den Gottesdienst. So heißt es einmal von den Aposteln in Antiochien. So viele sind innerlich verstopft und verkrampft und verkorkst. Da muss ich leider sagen. Weißt du, sie sind voll von frommen Lehren, Ideen und Ansichten, kennen die Bibel vielleicht auswendig und haben für alles eine Bibelstelle, so wie der Herr Jesus beim Teufel. Aber sie sind nicht glücklich. Gott will, dass du glücklich bist und dass das Wort Gottes bei dir wirkt, dass das Wort Gottes an dir arbeitet und dass du nicht nach dem Gesetz lebst, sondern nach der Gnade. Das ist Entspannung. Gnade ist das, was unser Leben ausmacht im Neuen Testament. Im Alten Testament, da musstest du Opfer bringen. Stell dir vor, mein schöner Ochse, der muss geopfert werden. Oder mein Bock, der muss geopfert werden. Oder die Turteltaube. Das ist alles Geld, alles mit Geld verbunden. Aber wenn ich Gott diene, dann muss ich nicht große Dinge leisten. Dann kann ich nur das tun, was mir auf dem Herzen ist. Sogar das Schärflein der Witwe kommt bei Gott ganz gut an. Und sie hat es entspannt gegeben, sie hat alles gegeben, so hat sich gar nicht so viele Gedanken gemacht. Viele Christen sind so in dem geistlichen Kampf verwickelt, geistliche Kriegsführung ganz oben, anders als ich muss und so weiter. Wir müssen gegen den Teufel kämpfen, wir müssen gegen den alles angehen. Nein, der Herr hat für dich gekämpft, du musst nur den Herrn für dich streiten lassen. Und da ist ein Geheimnis, ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Das ist das Geheimnis des Lebens. Aber viele, die müssen, die fechten in der Luft. Oh, im Namen Jesu, Satan, fahr aus! Der Teufel ist besiegt, das musst du wissen. Der hat die Schlacht verloren. Jesus hat gewonnen. Und aber wenn du kämpfst, du wirst so schnell kraftlos. Liegst schnell auf dem Boden. Pharisäer machen das. Die versuchen immer heiliger zu sein und brav zu sein und lieb zu sein. Und dann verdammen sie andere. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da unten. Und weißt du, wenn du so fromm sein willst und für Gott nur arbeitest und denkst, ich muss meinen Himmel noch verdienen, da ist schon alles bezahlt. Du hast auf dem Weg zur Seligkeit Vollpension beim Herrn Jesus. Vollpension, das ist alles inklusiv. Also, schau auf das, was Jesus für dich getan hat. Jesus ist mehr als genug. Mehr als genug. Pharisäer, die Selbstgerechten und so weiter, die müssen sich immer verbessern und denken, ich muss noch verbessert werden. Aber hör auf mit deiner ganzen Verbesserungsreligion. Christus ist uns gemacht zur Seligkeit, zur Herrlichkeit, zur Vollkommenheit, zur Heiligung. Ich muss mich nicht heiligen, ich muss nur Jesus in mir aufnehmen. Und je mehr Jesus ich in mir habe, desto heiliger und desto gerechter und vollkommener bin ich. Ich muss nur aufnehmen, aber den denken, ich muss mich anstrengen. Ich darf nicht schief gucken, ich darf nicht schief denken, ich darf nicht schief gehen. Also ich darf nicht vom Weg abkommen. Wenn Christus in dir ist, du wirst auf dem Weg gehalten. Du wirst auf den Weg geführt auf eine wunderbare Art und Weise. Da führst du ein entspanntes Leben. Lebe also ein entspanntes Leben, ist meine Botschaft heute Morgen. Gott will, dass du aus der Ruhe heraus lebst. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Und eigentlich die Erlösung hat angefangen mit dem Sabbat. Als Gott von seinen Werken ruhte und er sagte, es ist genug, ich habe alles gemacht. Und der Herr ruhte von seinen Werken. Und das ist, was im Himmel los ist. Gott ruhte von seinen Werken. Ruhst du? Arbeitest du aus der Ruhe heraus? Lebst du aus der Ruhe heraus? Wie sieht dein Leben aus? Bist du voller Spannung und Aktivitäten? Weißt du, wenn du die Ruhe hast, bist du kreativ. Menschen, die keine Ruhe haben, die bringen nichts zustande. Die machen nur Fehler und Fehler und Fehler. So, Gott will, dass du ein entspanntes Leben lebst, aus der Ruhe Gottes heraus, ohne Verkrampfung und ohne irgendwie, dass du sagst, das habe ich doch heute wieder nicht geschafft, das, was ich mir vorgenommen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal, ich nehme mir so viel vor und schaffe nichts. und stehe einfach und sage, jetzt bleibt so viel zurück, bleibt so viel liegen, das wollte ich heute machen und das wollte ich machen, meine Liste ist lang und die übernehme ich schon auf den nächsten Tag. Und dann hat der nächste Tag wieder seine eigene Plage. Aus der Ruhe heraus. Du schaffst mehr, wenn du nichts schaffen willst. Das ist verrückt, was ich sage, aber das ist so. Wenn du dich hinsetzt und sagst, lieber Herr, ich bin hier, was können wir beide zusammen vollbringen und was können wir beide tun? So. Und du merkst, wenn du leisten musst, etwas leisten musst, wenn jemand da hinten mit einem Stock hinter dir steht, ein Treiber, und das ist nicht biblisch, dass du hinter dir jemand hast und einen Treiber hast, der dich antreibt, das kannst du selber sogar der Treiber sein, der sagt, ich muss. Nein, wir dürfen. Und stell dir mal vor, du gehst in die Ewigkeit und du hast nichts vollbracht. Was ist dann? Ich habe diese Woche ja darüber gesprochen. Wir stehen alle vor den Toren der Ewigkeit. Eigentlich sollten wir nachdenken über den Sinn des Lebens. Was würde ich machen, wenn ich wüsste, morgen früh um 3 Uhr werde ich sterben? Da würde ich gar nicht ins Bett gehen. Nummer eins. Dann würde ich noch die Briefe schreiben, die ich schreiben möchte oder sollte. Dann würde ich die Leute noch anrufen, selbst wenn es Mitternacht ist. Und sagen, hör mal, um 3 Uhr morgen werde ich sterben. Also, dann würde ich Dinge tun, die mir wichtig erscheinen, und da würde mich nicht die Zeit interessieren, da würden mich die Menschen nicht interessieren, da würde mich gar nichts interessieren. Ich würde Priorität in meinem Leben ganz anders setzen. So, die Ruhe. Viele Menschen haben keine Ruhe, keinen Frieden. In der Bibel heißt es einmal, Gott ist ein Gott des Friedens. Weißt du, wir sollten vom Frieden, von der Ruhe, von der Stille geleitet werden. Das sind alles positive Akzente. Von der Freude. Ich denke nur an diesen Mann, der nach Jerusalem kam und da so viel Geld ausgegeben hat von Äthiopien, als er gekommen ist, sich ein Buch gekauft hat und liest und lässt sich vorlesen und versteht doch noch gar nichts. Und dann begegnet ihm der Philippus, erklärt ihm kurz die Bibel und sagt, ja, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Dann sagt, das ist Jesus. Und er begegnet Jesus als den Herrn, seinen König, lässt sich taufen und dann heißt es, und er zog seine Straße fröhlich. Weißt du, der ist nach Hause gegangen, hüpfend. Der hat getanzt, der hat gesungen auf dem Wagen. Der hat nicht mehr die Rolle gelesen. Und wenn er sie gelesen hat, hat er ganz anders gelesen, hat viel besser verstanden. Er lobt und preist den Gott, den Herrn aller Herren und den König aller Könige. Weißt du, er zog seine Straße fröhlich. Wenn Gott dir begegnet, dann sitzt du nicht und bettelst wie der eine da an der Tür. Dann hüpfst und springst und lobst und preist Gott. Das hat der Geheilte getan. Gold und Silber, das hat ihn nicht mehr interessiert. Aber was ihn interessiert hat, ich habe den Herrn gefunden. Die Ruhe, der Friede, die Freude. Viele Menschen sind innerlich stehen geblieben. Sie gucken immer auf die Fehler, auf die Sünden der anderen Leute, auf ihre Gebrechen. Und sie haben vergessen, selbst in die Ruhe Gottes zu stehen, selbst glücklich zu sein. Was nützt es, wenn du die ganze Welt glücklich machst und selber nicht glücklich bist? Bringt auch nichts. So, beschäftige dich mit anderen, beschäftige mit dir selbst heute Morgen. Gottes Wille ist, dass du dich mit dir selbst beschäftigst. Bist du in der Ruhe Gottes? Bin ich entspannt? Bin ich entspannt? Ich muss mich nicht heiligen. Er ist für mich zur Heiligung gemacht. Ich muss mich nicht reinigen. Sein Blut reinigt mich von aller Sünde. Ich muss nicht alles in Ordnung bringen, jetzt perfekt machen. Er ordnet mein Leben. Er bringt alles in Ordnung. Und du selbst kannst sowieso die meisten Dinge deines Lebens sowieso nicht ordnen. Manche Dinge sind so verzwackt und verzwickt und so problematisch und so schwierig, dass du gar nicht beikommst diesen Sachen. Aber er kann das. Er kann die Leute, die für dich jetzt noch unerreichbar sind, erreichen. So, wo stehst du heute, in diesem Augenblick? Wo stehst du vor Gott? Und wenn du vor Gott stehst, bist du ruhig oder zitterst du am ganzen Leib? Weißt du, wir sind Kinder eines Vaters. Gottes Kinder haben keine Angst vom Vater. Warum sollen sie sich vom Vater fürchten? Was hat er, wenn du nichts verbrochen hast und ein gutes Gewissen hast, du musst dich vor Gott nicht fürchten. Du gehst ruhig hin und sagst, Daddy, aber lieber Vater. Das ist ein Geheimnis. Weißt du, wir haben nichts verbrochen bei Gott. Aber du sagst, ja doch, wir sind alle Sünder. Gewiss, hier in dieser Welt. Ich werde nachher sagen, was der liebe Gott mir dieser Tage gezeigt und gesagt hat. Weißt du, in dieser Welt sind wir Sünder, sind wir Elende, sind wir voller Probleme, in dieser Welt sind wir mangelhaft. In dieser Welt würden wir durchfallen und fallen auch durch, aber bei Gott können wir bestehen durch Jesus Christus. Denn Gott sieht nicht mich, sondern er sieht Jesus, wenn er mich anschaut. Er konzentriert sich auf Jesus. So, viele Menschen merken also, bei mir ist vieles nicht in Ordnung. da stimmt dies und jenes nicht und denken jetzt, oh Gott, ich kann vor dir nicht bestehen. Nein, der Herr hat uns, sich für dich und mich geheiligt, damit wir Frieden hätten. In seine Wunden bist du, bin ich geheilt, an Seele, Geist und Leib. Die innere Heilung ist ein Geheimnis und die innere Heilung ist dir versprochen. Also wenn du innen drin geheilt wirst, wirst du auch automatisch auch draußen geheilt, auch äußerlich. Deshalb, der Herr sagt, in meine Wunden bist du geheilt, innerlich und äußerlich und für die ganze Ewigkeit. Ruhig bleiben. Viele Menschen haben Probleme und denken, am besten ich hau ab, am besten ich verschwinde, tauche unter, gehe nicht mehr aus dem Haus, ich schließe mich ein, igle mich ein, ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück, aber das ist nicht die Lösung. Die Bibel sagt, der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte lässt sich auch nicht treiben. Der Gerechte nimmt die Dinge in die Hand und nimmt, ergreift Initiative. Viele Menschen, die nicht mehr weitergewachsen sind, nicht mehr weitergekommen sind, bei denen stagniert alles. Aber der Herr sagt, komm her zu mir und ich will dir Ruhe geben. Du musst dich nicht abplagen, dass du alle Gesetze erfüllst und alles genau hältst. Und du siehst, der gute Paulus, der hat alles getan, was er konnte, aber er hat es doch nicht vollbracht. Irgendwo war noch ein Makel, und wenn wir jetzt heute Abend den Galaterbrief anschauen, weißt du, er erzählt seine Biografie, wie heilig er war, wie fromm er war, von wem er abstammt alles und zu wessen Füßen er gesessen ist und er hat doch nichts gelernt. Und erst als Christus in sein Leben kam, ist er gescheit geworden. Du wirst gescheit, wenn Christus in dein Leben kommt. Aber manche Menschen möchten abhauen, untertauchen, und ich sage dir, Flucht ist nie eine Entspannung, was es auch immer ist. Wenn du fliehst, aus was auch immer, das ist keine Entspannung. Der Gerechte flieht nicht. Und jede Flucht, wenn du fliehst, bringt nachher neue Probleme. Egal was es ist, ob du von der Gemeinde abhaust oder von Jesus abhaust oder von deinen Mitmenschen und Freunden abhaust. Flucht bringt immer neue Probleme. Menschen, die auf der Flucht sind, erleiden mehr Elend, als wenn sie da geblieben wären. Schau genau hin. Beobachte das. Der Gerechte flieht nicht. Nur Ungerechte fliehen. Schmeißen alles hin, ziehen sich zurück. Der Gerechte geht geradeaus seinen Weg. Menschen, die ungerecht sind, führen kein entspanntes Leben. Der Gerechte, der weiß, ich bin mit Gott versöhnt, meine Sünden sind vergeben, die Handschrift, die gegen mich stand, ist zerrissen. Gott hat keine Anklagepunkte mehr. Auch wenn er noch was finden würde. Du findest natürlich sehr viel und die anderen finden sehr viel, aber Gott findet nichts mehr an dir. So. Führe ein entspanntes Leben. Ereifere dich nicht über eine Sache. Bedenke, wenn du für etwas dich engagierst, bedenke, lohnt sich das dafür? Für das du dich einsetzt, auf die Straße gehst, auf die Barrikaden gehst, protestierst und auf die Pauke haust. Frag dich, lohnt sich das überhaupt? Bringt es mir was? Und meistens bringt es gar nichts, sich zu engagieren. Du musst wissen, wofür. Weißt du, vieles geht dich gar nichts an, wofür du dich engagierst. Weißt du, wenn ich so die Leute gucke, für was sie alle demonstrieren, da ist die Demonstration, als wir damals noch in Kreuzberg wohnten, am Hafenplatz, da haben sie jeden Tag eine Demonstration da vom Reichstag vollbracht, nach der anderen. Manchmal waren es zwei Demonstrationen. Der eine dafür demonstriert und der andere haben dagegen demonstriert. So. Ereifere dich nicht für Sachen. Greif nicht ein fremdes Amt, das dich nicht angeht. Beschäftige dich mit Dingen nicht, die gar nicht passieren werden. Panik und so weiter. Oder Dinge, denen du nicht gewachsen bist. Du überforderst dich selbst nur. Bleib ruhig. Lass Gott mal was machen. Weißt du, unser Problem ist, wir denken, wir lösen die Probleme. Du löst kein einziges Problem in deinem Leben. Kannst noch so fleißig sein. Die Gerechte, weißt du, die können ruhen in Gott. Die sagen, Gott hat alles gemacht. Das Blut Jesu Christi deckt mich zu. Sie wissen, wir leben von der Gnade und nicht vom Gesetz. Der Gerechte, der durch Gott gerecht gemacht worden ist, der muss nicht noch irgendein Gebot erfüllen. Du kannst sowieso alle Gebote gar nicht erfüllen, aber während der Geist Gottes in dir ist, Christus in dir ist und du von Gott geliebt bist, kannst du alles tun. Menschen, die Gott nicht kennen, die reden immer, das muss ich tun und das und so weiter und verstehen das nicht und jenes nicht. Aber wenn der Heilige Geist in deinem Leben kommt, hast du eine ganz andere Strategie, ganz andere Ausrichtung, ganz andere Orientierung. Du weißt, was anständig und unanständig ist, was christlich und unchristlich ist. Du weißt, was biblisch ist und was unbiblisch ist, was logisch und unlogisch ist. Wenn Christus in dir ist, sein Geist in dir ist, bist du bestens informiert. Wir haben die Tage auch gesprochen. Weißt du, wie führe ich ein gottseliges Leben? Wie spricht Gott zu mir? Frage einfach, was würde Jesus tun? Und wenn du fragst, was Jesus tun würde, wirst du sofort von Gott informiert, was er machen würde. So, wir sehen alles nur mit menschlichen Augen, was um uns ist. Frag, was Jesus tun würde. Unsere Augen sind blockiert, vom Teufel besetzt, oder unsere Ohren auch. Wir hören, aber wir hören alles verkehrt, alles so, wie wir es nicht hören sollten. Wir sehen die Dinge, aber wir sehen immer die schwarzen Punkte und Flecken oder die Fehler oder die Sünden der Menschen. Und das beschäftigt uns sogar. Unsere eigene Sünde. Ich, elender Mensch, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Und dann verzweifelst du als Mensch. Schau auf Jesus und du wirst Frieden haben, Ruhe, Gelassenheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da kannst du in die Ewigkeit gehen. Hiob tat es so. Wir sollten lernen, das Richtige zu sehen. Und zwar, wir können das nur, wenn wir die Gnade erfahren haben. Weißt du, wenn du mal begnadigt worden bist, bist du ganz ruhig, ganz gelassen, ganz getrost. Und das ist die Wirkung der Gnade, Gelassenheit. Da wird zu Jesus eine Ehebrecherin gebracht und die wollen alle sie steinigen. Und dann sitzt Jesus da und dann sagt er, du und auch ich verdamme dich nicht. Weißt du, Jesus verdammt niemand. Ich habe noch niemand gesehen in der Bibel oder auch gehört, dass Jesus irgendjemand verdammt hätte. Er sagt, ich richte niemand. Also, du kannst ganz ruhig sein über dein Leben, wie dein Leben auch abläuft. Nur gnadenlose, gesetzliche Menschen, die verdammen immer. Der ist schwarz, der ist weiß, der ist grün, der ist blau, der ist lila. Und haben für alle so Kategorien und Kasten. Und da passen sie rein. Aber lass dich nicht in so einen Kasten von Menschen zwängen. Sei du ein Original. Menschen, die mit Gott leben, die können in Freiheit sich entfalten. Die können einfach malen. Die können pinseln. Die können kreativ sein. Aber unfreie Menschen, die gefangen sind von irgendwelchen Regeln und Mustern und Schablonen und Gesetzen und Dogmen, die können nicht kreativ sein. Jesus hat niemand verdammt. Er sagt, ich verdamme niemand. Die Gesetzlichen, die Beschneidung predigen, sie versuchen immer wieder nach der Vernunft zu gehen. Was ist logisch? Was ist vernünftig? Sie gehen immer nach dem Sichtbaren, nach dem, was vor Augen ist. Aber sie sehen nicht das Herz. Gott sieht immer das Herz an. Und du kannst ganz ruhig sein. Gott weiß meine Motive, Gott weiß deine Motive. Der kennt unsere Motive, warum wir hier sind und warum wir nicht hier sind. Gott weiß alles. Also Gott kennt das Herz. Und das ist mir das Großartige. Gott kennt die Motive, ihr Lieben. Warum du das tust und nicht tust. Weißt du, die Leute sagen, der ist faul. Aber der Herr kennt die Motive. Er weiß, dass du nicht kannst vielleicht oder dass du kein Geld hast. Du würdest vielleicht gerne 1.000 Euro der Gemeinde spenden, aber du hast nicht mal 10 Euro. Und so weiter. Aber du willst nicht auffallen und du musst nicht allen erzählen, ich bin ein armer Schlucker. Du kannst ehrlich sein zu Gott und du musst den Menschen nichts erzählen. Die viele Leute entschuldigen sich zu viel. Und ich sag dir, hör auf, dich zu entschuldigen. Du bist bei Gott entschuldigt. Und du musst dich nicht bei Menschen entschuldigen für gar nichts. Warum du das tust? Warum stehst du beim Beten nicht auf? Verstehst? Bist du faul? Bist du nicht geistlich? Oder was ist mit dir los? Nein, du bist vielleicht müde. Du hast den ganzen Tag gearbeitet. Oder du hast Muskelkater. Oder die Beine tun dir nicht gut. Aber dann die Leute haben gleich so Kriterien und beschuldigen dich. Also guck mal, der steht nicht mal beim lieben Gott auf. Hör auf, dich zu entschuldigen. Lebe dein Leben. Sei entspannt. Wenn du sitzt, dann sitze. Wenn du gehst, dann gehe. Wenn du redest, dann rede. Wenn du denkst, dann denke. Und wenn du schläfst, dann schlafe. Und das ist, weißt du, aber wir Menschen, wir sind schon gleich weit ein paar Schritte voraus. Nein, sei das, was du tust gerade. Und tue das. Und tu nicht Dinge, die noch gar nicht da sind. Und wenn sie nachher kommen, und sorg dich nicht auch für morgen und übermorgen. Jesus sagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Morgen kommen ganz andere Dinge auf dich zu. Und deshalb, du musst jetzt lernen, mit dem Heute fertig werden. Wenn du mit Gott gehst, gehst du manchmal mit ihm sogar unlogische Wege, unvernünftige Wege. Das kannst du niemand erklären. Warum gehe ich in den Wald? Ja, ich gehe in den Wald, um zu beten, weil ich zu Hause vielleicht nicht beten kann. Aber du musst nicht erklären, warum du immer in den Wald gehst und immer an eine besondere Ecke. Oder bei einem besonderen Stein zufällig betest. Warum? Weil Gott an diesem Stein dir mal begegnet ist. Weil du dort eine Salbung erlebt hast. Weil du Kraft erlebt hast. Deshalb gehst du an die gesegneten Orten wieder zurück. Aber das kannst du den Leuten nicht erklären. Und wenn der dahin geht, der erlebt gar nichts. Der sagt, also guck mal, das ist ein nackter Fels und da ist nichts da. Aber für dich. Und deshalb fang an, in der Ruhe Gottes zu leben. Ohne Entschuldigung, ohne Kommentar, ohne Erklärung. Und Gott gibt den Menschen keine Kommentare. Auch wenn sie gerne hätten, dass ihr jemand erklärt, warum er das so und so macht. Geh mit Gott manchmal sogar auch eigentümliche Wege, wenn er dich führt. Ich muss dir eines sagen, wie Gott einen führt. Gott führt mich meistens querfeldein. Der geht nie gerade. Der schreibt auf krumme Linien gerade. Das ist der liebe Gott. Eigentümlich. Er macht nicht immer das, was die anderen auch machen oder andere von dir möchten und erwarten. Weißt du, sei ein Beifahrer bei Gott, sitz daneben und lass ihn steuern. Lass ihn machen. Gott soll dein Chauffeur werden. Weißt du, da kannst du in Ruhe die Landschaft genießen. Wenn du fährst, musst du immer dich auf die Straße konzentrieren. Aber wenn Gott dich chauffiert und lenkt, dann kannst du die Gegend genießen. Und so viele Christen, die denken, ich muss den lieben Gott chauffieren. Nein, Gott möchte dich chauffieren. Er möchte dich führen und leiten. Und dann kannst du ganz getrost dabei pfeifen, dabei an was denken, sogar die Zeitung lesen oder Buch lesen, beim Fahren oder schlafen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, haben wir diese Woche gehabt. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Und da war jemand, als das Lied da vorgesungen und angesagt und darüber gesprochen wurde, dann schreit er, und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. Ja, du kannst in der Arbeit Gottes ruhig und gelassen schlafen, ohne Bauchschmerzen. Lass dich nicht so krampfhaft da einsetzen, als wenn das deine Sache wäre. Die Gemeinde, das Reich Gottes, die Evangelisation oder die Mission. Als wenn es von dir abhängen würde. Menschen, die wissen, wer sie sind, was sie bei Gott sind, in seinen Augen, die wissen, ich lebe von der Gnade Gottes. Das ist nicht mein Verdienst, auf das ich kann mich nicht rühmen, nichts einbilden. Lebe vor Gott ein entspanntes Leben, ohne Druck, vor allem ohne frommen Druck. Die meisten haben so frommen Druck. Also Gott möge dir Gnade schenken, dass du von diesem frommen Druck erlöst wirst. Also ich muss bis zu 3 Uhr nachts beten und bleiben bis zum Schluss. Vielleicht betest du, du könntest auch tagsüber beten. Weißt du, aber da schläfst du bis 9 Uhr oder 10 Uhr oder 11 Uhr. Und dann willst du wieder nachts anfangen zu beten, wo die anderen schlafen. So ein Kind Gottes braucht keinen Leistungsdruck, um jemanden zu beweisen. Ich habe einen lieben Bruder mal gehabt, aber der ist nicht mehr lieb und nicht mehr gut geblieben. Weißt du, wenn er im Gottesdienst kam, da hat er sich gleich in der ersten Reihe hingekniet und gebetet. Da habe ich gesagt, horch mal, lieber Bruder, wenn du beten willst, bete zu Hause. Du musst nicht den Leuten zeigen, wie fromm du bist, wenn du in den Gottesdienst gehst, dass du betest. Oder andere Leute, ich denke nur die rumänischen Geschwister, da habe ich auch große Probleme gehabt. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst nicht etwas demonstrieren, wie fromm ihr seid. Da kamen sie in den Gottesdienst und knien sich gleich nieder und beten. Es ist alles lieb und gut, wenn wir beten. Aber ich muss nicht in den Gottesdienst gehen. Wenn ich in den Gottesdienst gehe, will ich Gott begegnen, will glücklich sein und ich will nicht verkrampft sein. Oder dann, dass man bestimmte Gesetze erfüllt, Kopftuch rauf, Kopftuch runter. Oder das darf man nicht und das darf man nicht. Gott ist ein freier Gott. Und Gott will, dass seine Kinder glücklich sind. Wenn du zum Vater kommst, kniest dich auch nicht gleich in Vati. Das macht man bei Autoritäten, bei großen Königen. Da fällt man zu Boden und liegt mal lingelang. Aber du gehst zu Gott, deinem Vater, und da springst du als Kind Gottes ihm auf dem Schoß und sagst, Daddy, oh, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf. Durch den Heiligen Geist sagen wir aber, lieber Vater, das ist in der Hochreligion nicht möglich. In der Hochreligion, da braucht man Weihrauch, braucht man Kerzen, da braucht man Klimbim. Zum Heiland brauche ich keinen Klimbim. Ich komme zu ihm so, wie ich bin, und da muss ich nicht lateinisch mit dem lieben Gott reden. Ich kann mit dem lieben Gott Deutsch sprechen. Ruhig und gelassen. Verstehst du? Wenn ich zu Gott gehe, muss ich nicht eine Fremdsprache noch lernen. Nein, ich kann so mit ihm reden, wie mir es ums Herz ist. Als Kind Gottes musst du nur Gott gefallen. Das ist, was Gott mir gezeigt hat. Als Kind Gottes muss ich nur Gott gefallen. Und nicht anderen Vätern und anderen Müttern. Und anderen Zuchtmeistern. Und nicht dem Waisenhaus und da der Institution und jener Institution. Wir sind Heilige vor Gott. Und das ist, was Gott mir nachts, und da bin ich aufgestanden, sofort habe ich gesagt, jetzt mache ich weiter. Diese Inspiration, wir sind Heilige vor Gott, aber nicht vor den Menschen. Diese Botschaft hat mir Gott gegeben. Deshalb sei ruhig vor Gott, reg dich gar nicht so auf. Wir sind nicht Heilige in dieser Welt und wir müssen auch nicht versuchen, Heilige zu werden. Wir sind Heilige bei Gott, gerecht gemacht vor Gott und nicht vor Menschen. Vor Menschen kannst du noch voller Unrecht sein, kannst noch ein Gauner sein. Und dann, was hat er für eine Geschichte und für eine Biografie? Menschen können über uns kein Urteil sprechen, denn der Herr ist, der das Urteil über uns spricht. Die Bibel sagt, ist jemand in Christo, so ist nichts mehr Verdammliches an ihm. Du kannst von einer Sekunde auf die andere ein Heiliger sein bei Gott, aber in dieser Welt. Paulus sagt, ich bin ein großer Sünder. Würdest du das von dir sagen? Du wirst dich schämen, in den Boden versinken. Ich bin ein großer Sünder, ich bin der größte Sünder. Stell dir mal vor, das sagt der liebe Paulus, der schon Pharisäer, bei den Pharisäern gut war. Aber jetzt doch als Christ, ich bin der größte Sünder. In dieser Welt war er verachtet. Sogar Lügenapostel hat man ihn genannt. Man hat alles Mögliche über Paulus gesagt. Aber das ist doch egal, Schnuppe, was die Leute über einen sagen. Wichtig ist, was sagt Gott über mich und über dich, über uns. Ist jemand in Christus? Auch wenn du noch so viel Verdammliches an dir hast und anklebt, so viel Menschliches, und es menschelt überall, solange wir Menschen sind, es wird bei uns menscheln. Du wirst so viel Menschliches an dir finden. Da kannst du den Mund nicht halten, da schnatterst, oder das andere Mal machst du was anders, verstehst du, da bist du so mutlos schnell und schnell phlegmatisch, dann schmeißt das alles hin, oder dann bist du ein sturer Bock. Verstehst du? Das Menschliche ist an uns, und das bleibt an uns, das Menschliche bleibt an uns, solange wir leben. Ein Choleriker bleibt Choleriker, bis er gestorben ist. Und ein Sanguiniker, der schnattert und schnattert und schnattert und bleibt ein Schnatterer bis zum Schluss. Und ein Melancholiker, der nimmt alles zu Herzen. Ach, oh, lieber Heiland, die Welt ist so schwer, das Leben ist so schwer. Der bleibt ein Melancholiker bis zum Schluss. Und deshalb, lass doch die Leute sein, was sie sind, wie Gott sie angenommen hat. Und wenn Gott dich als Schwächling angenommen hat, dann bleib ein Schwächling. Und bei Gott haben auch Schwächlinge Platz. Ist das nicht schön und trostreich? Für mich schon. So, wenn du dein Leben anschaust, dafür werdest du so viel Sündiges und so viel Elendes an dir finden und Gebrechliches. Solange du mit Jesus und mit Gott und dem Heiligen Geist übereinstimmst, ist alles bei dir in Ordnung. Und du musst nicht mit den Leuten übereinstimmen. Leute, ich sag dir etwas und euch etwas, was mich bewegt. Wir sind Heilige bei Gott und nicht bei den Menschen. Die Menschen können mich selig sprechen, da pfeife ich drauf. Ach, guck mal, da werden so viel. Der Papst macht Überstunden bald in selig und heilig sprechen. Der wird jetzt heilig gesprochen und der wird heilig gesprochen. Papst Johannes der 23. wird heilig gesprochen. Und morgen bist du dran. Und übermorgen ich. Aber weißt du, Menschen können sprechen, so viel sie wollen. Es gibt an mir nichts Heiliges und nichts Unheiliges. Wir sind Kinder Gottes, und wenn du ein Kind Gottes bist, bist du schon automatisch ein Heiliger. Denn bei Gott können nur heilige Kinder Gottes sein. Versteht das? Solange du mit dem Herrn und Jesus gehst und mit ihm übereinstimmst, bist du in Ordnung mit Gott. Da brauchst du die ganzen Gesetze nicht mehr erfüllen. Die wirst du automatisch erfüllen, weil du den Herrn liebst. Du wirst es von selber tun. Gnade ist genau das Gegenteil vom Gesetz. Und da kannst du ruhig sein. Lass sie schreiben, die Gesetze, so viel sie wollen. Wer unter der Gnade lebt, lebt ein entspanntes Leben. Der lebt ein angstfreies Leben. Jetzt wird wieder was passieren. Pass auf, jetzt werde ich wieder aus der Reihe tanzen. Angst ist, was uns blockiert und lähmt. Angst ist, was uns die Freude am Herrn raubt. Das ist die Angst. Nein, ich darf mich an Gott freuen. Weißt du, und dann darf ich ruhig mal unschöniert Halleluja sagen. Oder dann, oh, lieber Heiland. Du darfst vor Gott sogar weinen und lachen. Die Gemeinde, und das ist für mich die Gemeinde. Die Gemeinde ist eine angstfreie Zone. Da kannst du deine Schuhe ausziehen und Gott begegnen. Da musst du nicht gleich irgendwelche goldene Stiefel dir suchen. Weißt du, du musst nichts vormachen. Du kannst zu ihm so kommen, wie du bist. Da brauchst du nicht Krawatte und Zylinder und Zweireiher. Du kannst zu Gott so kommen, wie du bist, auch in Jeans. Jesus führt uns den Weg des Friedens. Er sagt immer wieder, fürchtet euch nicht. Weißt du, und er nimmt die ganze Panik von uns weg. Wir als Christen sollen frei sein von Druck und Spannungen, ohne Angst dem Herrn zu begegnen. Ach, was war doch meine Geschichte und wie ist es? Der Teufel möchte dich immer bedrücken, und er ist der Ankläger der Brüder, ständig permanent, klagt er an. Aber der Friede Gottes soll in unserem Herzen sein. Und unser Herz soll von dem Frieden Gottes regiert werden. Als Kinder Gottes brauchen wir keine Angst, vom Vater im Himmel zu haben. Und ja, schaffe ich die Seligkeit überhaupt oder nicht? Das ist eine ganz blöde Frage. Schaffe ich oder nicht? Auch wenn es in der Bibel steht, schaffet mit Furcht und Zittern, das ist noch vor der Kreuzigung gewesen. eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Schaffe ich jetzt die Seligkeit? Komme ich in den Himmel? Ja, werde ich gerettet werden? Werde ich erlöst werden? Du bist schon erlöst. Du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Wir sind erlöst in Christus. Und er hat schon alles für dich getan. Aber wenn du denkst, du könntest noch deinen Himmel verdienen, dann streng dich bitte an. Und Gott möge dir helfen. Aber du schaffst das nicht. Es ist schon alles da. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Kinder Gottes haben keine Angst und keine Hemmungen vor dem Vater, leben ein entspanntes Leben. Leben nicht so, wie die anderen es wollen, dass sie leben. Nein, so wie der Vater will. Sie sind bemüht, dem Vater zu gefallen. Sie sind bemüht, den Willen des Vaters zu tun. Ja, Vater, ich diene dir mein Leben lang ganz treu und so weiter. Ich erfülle deine Pflichten. Aber der hat gar nicht richtig gedient, der gute Mann. Aber der verlorene Sohn, was hat er gemacht? Er hat alles verplempert. Der hat das Leben genossen. Und der hat kapiert, was das Leben ist. Der hat das Leben, ja, versoffen, verfressen und was er sonst noch gemacht hat. Und dann kommt er nach Hause und dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Und dann das Mastkalb her, bestes Kleid her, schöne Ringe her, verstehst du? Und du siehst, was für Unterschied. Und der andere, der steht da und kriegt den Mund nicht mehr zu. So viele Frommen kriegen den Mund nicht mehr zu, wenn Gott Menschen segnet. Menschen, verlorene Menschen rettet. Wie konnte Gott dem so viel Gutes tun? Der Lump, wenn der wüsste, was das für ein Ganove ist. Was er für ein liederliches Leben gelebt hat. Weißt du, was bist du beim Vater? Was bist du bei deinem himmlischen Vater? Wenn wir Söhne und Töchter sind, wir können unständig leben. Und was sagt der Vater dem Jungen? Du Sohn, was meines ist auch dein. Und du bist sogar Erbe. Und du hast von deinem Erbe nicht einmal Gebrauch gemacht. Eines Tages kriegst du sowieso alles. Und du machst von deinem Erbe keinen Gebrauch. Das sind die armen Christen. Die machen von ihrem Erbteil keinen Gebrauch. Die dienen, die beten, die tun und die genießen das Leben nicht. Heute möchte ich einfach die Betonung legen, dienen ist auch wichtig und Pflichterfüllung ist auch wichtig. Aber ich lege die Betonung, genieße, fang an dein Leben, dein Christenleben zu genießen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Weißt du, wenn Jesus vom Himmelreich sprach, sprach er immer von Hochzeit. Und in Hochzeit wird nichts Älteres getrunken und Knäckebrot gegessen. Da werden die leckersten Speisen serviert. So, da... Und da geht's nicht wie bei einer Beerdigung zu auf einer Hochzeit, weißt du, als wenn jetzt jemand gestorben wäre. Auf der Hochzeit wird getanzt, gejubelt, gesprungen, gehüpft. Das ist, wie das Himmelreich uns vorgestellt wird. Nur in der Hölle wird geheult. So, lieber, slawische Geschwister, Gott segne sie. Nein, da wird nicht gezittert auf der Hochzeit. Des Herrn, des Lammes, da wird gejubelt, das Lied des Lammes. Lies mal doch von der Ewigkeit. Das Lied des Moses, das Lied des Lammes und so weiter, das Lied der Erlösten und der 144.000. Da wird gelobt und da wird gesungen, da wird trompetet und mit gepaucht. Also einer Beerdigung kann es nicht mit Pauken kommen und mit Schlagzeug und mit Triangeln und was weiß ich und Klimbim. Da, weißt du, da musst du schön sachlich, großer Gott, wir loben dich. Nein, bei dem Herrn, wenn du nach Hause kommst, da wird gejubelt. Und wenn die Erlösten heimkommen, ihr Mund wird voller Jubel sein. Die werden sein wie die Träumenden. Fang an zu träumen. Und du kannst nur träumen, wenn es ruhig ist. Wenn du gut schlafen kannst. Und wenn Gott dir was sagen möchte, Gott kann zu dir vielleicht gar nicht reden, er möchte gerne zu dir reden. Wir haben diese Woche auch vom Reden Gottes zu uns gehabt. Gott kann zu dir gar nicht reden, weil du zu nervös bist, zu aufgedreht, zu viel Kaffee getrunken hast und zitterst zu viel. Gott redet zu dir, wenn du einen Tiefschlaf bekommst. Als Abraham einen Tiefschlaf bekam, sprach Gott über seine Kinder, was noch kommen wird, dass sie nach 400 Jahren wieder zurückkommen werden. Prophetisches Reden geschieht, wenn du zur Ruhe gekommen bist, nicht wenn du nervös bist. Also wenn du die Stimme Gottes, das Wort Gottes in deinem Leben erfahren möchtest und die Worte des guten Hirten hören möchtest und verstehen, dann musst du stille werden. Ruhig, gelassen, getrost, unverzagt. Keine Angst, keine Hemmung haben. Einfach so wie der Geist will, so wie der Herr sich offenbaren möchte. Lebe so wie dein Herz dir sagt. Das ist in der Ruhe Gottes zu leben, in dem Frieden Gottes zu leben, wie dein Herz dir sagt. Und Gott ist größer sogar als unser Herz. Wenn unser Herz uns nicht verdammt, kann es verdammen, wenn es will. Aber dann ist Gott noch größer. Weil wir sind vom Herzen manchmal so programmiert, wir haben Herzfehler. Jeder Einzelne, die meisten haben es nicht gemerkt, dass sie Herzfehler haben. Aber unser Herz ist ein bisschen so menschlich, deutsch oder amerikanisch oder englisch oder russisch oder wie auch immer. Aber der Herr ist größer als unser Herz. Und wir sollen voller Frieden sein und sagen, Herr, und du verdammst mich nicht. Du hättest allen Grund. Und der Herr sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Du musst also nicht anderen gefallen, du musst Gott gefallen. Ganz arg wichtig. Du musst nicht den Medien und der Öffentlichkeit gefallen. Du kannst Gott im Verborgenen gefallen. Und Gott sucht im Verborgenen. Wie bist du zu Hause in deiner Wohnung? Zu Hause. In deinen vier Wänden, da wo du bist, wo du die Tür zumachst und du niemand reinlässt. In deiner Wohnung musst du Gott gefallen. Das heißt nicht, dass du nicht nackt springen darfst. Aber ich meine, dass du Gott wohlgefällig bist. Außerdem, Gott weiß, wie du nackt aussiehst. Da brauchst du auch so keine Gedanken dir machen diesbezüglich. Nein, aber dass du sagst, Herr, oh, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich. Du, in dem Verborgenen kannst du so beten, wie du öffentlich nicht beten könntest und nicht solltest. So viele Menschen tragen die Religion in der Öffentlichkeit. Der Glaube an Jesus Christus und die Liebe Gottes hat etwas zu tun mit dem verborgenen Leben in der Stille, hinter der verschlossenen Tür. Und da kannst du schreien, wenn es geht. Dreh das Radio ganz laut auf und dann kannst du, dass der Nachbar dich nicht hört. Und dann sagst, Halleluja, Glory. Dann kannst du tanzen. Das kannst du hier in der Gemeinde vielleicht gar nicht tanzen. Und du musst es auch gar nicht. Aber zu Hause kannst du hüpfen wie ein Mastkalb. Und das sollten wir auch tun. Und uns nicht genieren. Weißt du, in der Gegenwart Gottes kannst du dich geben und gehen lassen. Das will gelernt sein. Die meisten haben Angst. Die denken, Gott ist nur in der Kirche, nur in der Gemeinde. Nein, Gott ist auch bei dir zu Hause. Kannst du das glauben? Und dass er zu Hause bei dir viel mehr ausrichten und erledigen will. Lass ihn einfach rein. Und er kommt rein in dein Haus. Und dann passiert wie beim Zachäus. Und der Herr sagt, nachdem das alles so passiert ist, in diesem Haus ist Heil widerfahren. Und in deinem Haus soll Heil widerfahren. Wir brauchen heile Häuser, heile Wohnungen, heilige Apartments. Wir brauchen etwas Heiliges und Heilendes und Gesundes. Und da, wo der Herr ist, ist Herrlichkeit. Und in deiner Wohnung soll die Herrlichkeit Gottes sein. Wenn in deiner Wohnung nicht die Herrlichkeit Gottes ist, dann ist der Teufel da. Dann sind Sorgen da, da sind Ängste da, da ist Mangel da. Da brennt alles durch. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist, aber der Herr will sogar mehr. Er will das Herz sehen. Viele leben nur öffentlich. Sie wollen ja nicht negativ auffallen, ja nicht und so weiter, aber das sind Teufler. So viele Heuchler laufen in den christlichen Kreisen und schleichen sich darum. Sie sind voll in der Welt, aber sie tun so, dass sie jetzt so auf der Seite Gottes sind in der Gemeinde. Aber da tagsüber leben sie dann in der Masse. Lebe ein entspanntes Leben. So wie du in der Welt bist, so sei auch in der Gemeinde. Wenn das passiert, viele dürften gar keine Christen sich schimpfen. Weil, so wie in der Welt, so auch in der Gemeinde. Unser Leben muss überall gleich sein. Wir sollten Gott überall mitnehmen. Egal, wo wir hingehen. Ein entspanntes Leben ist, dass ich nicht gerade umdenke. Und dann ist, also, jetzt nehme ich die Platte Gemeinde, Sonntag, und dann den Werktag. Ich lege die Schallplatte von Werktag auf. Nein. Christen sind Werktag und Sonntag gleich. Du solltest den Werktag zum Sonntag machen und den Sonntag zum Werktag. Klingt komisch, aber es ist so. Lebe ein entspanntes Leben, passe dich Gott an und nicht der Welt, das ist so wichtig. Die Welt verlangt von einem alles und verwirrt einen dann und bringt einen durcheinander. Du weißt gar nicht, also bei den Geschäftsleuten muss ich mich geschäftlich benehmen, bei den anderen Leuten muss ich mich so benehmen. Nein, wenn du Kind Gottes bist, du benimmst dich immer richtig. Da weißt du, wie du mit den Geschäftsleuten oder mit den Millionären und mit Bettlern reden sollst, du weißt alles. Weißt du, du bist persönlich. Und sei persönlich. Gott möchte dich einladen, bei ihm privat zu sein, bei dir wohnen, sagt, ich möchte in dein Haus einkehren. Er will dich aus der Masse herausnehmen. Er will einfach, dass du bist und nicht irgendjemand. Er will nicht, dass du so sehr öffentlich lebst. Ich weiß, es ist wichtig, Zeugen Jesu Christi zu sein, aber ich will heute einen Punkt betonen. Es ist nicht ausschlaggebend, wie du öffentlich bist, sondern wie bist du innerlich, im Verborgenen, im Stillen. Wie lebst du innerlich? Er will, dass du mit ihm zusammenlebst, dass du viel Gemeinschaft mit Gott hast und das kannst du zu Hause haben. Hier, da schnattert dich der an und sagst, kannst du das machen? Und der Nächste begrüßt dich wieder, drückt dich wieder und bricht dir fast die Rippen. und so weiter. Und der andere steckt dich wieder mit Grippe an. Aber zu Hause bist du für dich. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Versteht ihr das, was in der Bibel drin steht? Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Gott legt es nicht so sehr, was du öffentlich bist, sondern was bist du im Verborgenen, im Stillen. Solange du noch allen gefallen willst, wirst du immer Stress haben. Du kannst den Leuten nie recht machen, keinem. Vielleicht machst du dem recht, aber dem machst du wieder Unrecht. Wir sind also für Partnerschaft geschaffen. Wir sind nicht auf die Masse angelegt, sondern dass wir mit dem Herrn verbunden sind, dass Ableger Gottes sind und nicht für jedermann. Und es ist ein Unterschied, ob wir Gott gehören, ganz gehören, oder ob wir unser Herz teilen. Gott sagt immer wieder, ich will ein ungeteiltes Herz von dir haben. Liebe mich ganz von ganzem Herzen und alles, und dann wirst du gut haben. Und da brauchst du Ruhe, um sich auf diese Liebe einzupeilen. Christen sollen nicht unter Druck leben, sondern in der Freiheit. Und ihr wisst, ich gefalle Gott. Egal wie ich äußerlich aussehe, wie ich innerlich, wie ich finanziell bin und so weiter. Freiheit ist unsere Stärke als Kinder Gottes. Frei vom Leistungsdruck, von Menschengefälligkeit, frei von Satzungen und Dogmen, von Anerkennung und Lob. Weißt du, wir müssen frei werden von Anerkennung und Lob, dann können wir entspannt leben. Aber wenn du immer etwas tust und gelobt zu werden willst, werden soll, möchtest und gut bezahlt und entlohnt werden möchtest, diene Gott mit Freuden, wenn du dienst. Begeister. Sei begeistert vom Herrn. Die, die dich heute loben, werden dich morgen verfluchen. Kann sicher sein. Die gleichen Leute, die dich heute da in den Himmel heben, werden dich morgen in die Hölle werfen. Kein großes Problem. Das hast du schon so oft erlebt. Das weißt du, die bei dir so schmeicheln und schmieren und schleimen. Die werden morgen da dich anspucken, denn die haben genug Speichel. So, Paulus sagt, wir sollen in Epheser 5, Vers 1, wir sollen Nachahmer Christi sein. Wir arbeiten für Gott und nicht für Menschen. Und wenn wir irgendetwas tun, wenn wir etwas machen, wir sollen aufhören, Menschen zu dienen. Wir sind nicht Menschenknechte, sondern wir sind Gottesknechte und wir sollen das tun, was Gott uns sagt. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Also lebt mit Jesus zusammen, sei mit ihm ganz eng verbunden. Du musst nur eine Rebe sein. Und was macht eine Rebe? Die hängt am Weinstock. Du musst nicht mehr als nur am Weinstock hängen. Du sollst nicht mehr tun, als nur an Jesus hängen. Dich an Jesus klammern, an Jesus festhalten. Das ist meine Botschaft eigentlich, Ruhe in Gott. An Jesus hängen. Nicht selbstständig sein, sondern in Jesus hängen. Wer noch für alle da sind, für was weiß ich, das wird nur eine Rute sein, ein Stock so zum Schlagen. Andere verprügeln. Christen sollen lernen, Reben zu sein am Weinstock. Einfach, ich hänge an Jesus und warte, bis wieder Power von unten kommt. Aus dem Boden. Du musst nur fest mit dem Weinstock verbunden bleiben und dann kannst du entspannt sein. Und dann kommt der Gärtner, der bindet dich da noch fest, dass du noch fester da am Weinstock verbunden bist. Gott ist in dir verliebt. Hör mal, Gott ist in dir verliebt. Und die Bibel sagt so sehr, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Gott ist so sehr an dir und an deinem Leben interessiert, dass er für dich alles gibt und alles macht. So, du kannst ruhig sein als Rebe am Weinstock. Ihn interessiert nicht deine Vergangenheit. Ihn interessiert auch nicht das Heute. Ihn interessiert auch nicht das Morgen, was du morgen machen wirst. Ihn interessierst du. Was bist du in ihm, in Christus? Epheserbrief. Mach den Epheserbrief noch fertig. Christus in uns. Das, was wir in Christus sind. Und es spielt dann keine Rolle, was für ein Leben du hier gelebt hast. Wie verwirrt und durcheinander du warst. Weißt du, ich habe so viele Probleme zeitlang gehabt in meinem Leben, dass ich gedacht, wird die verrückte Frau in den Himmel kommen oder nicht? Und manchmal habe ich gedacht, die versteht doch gar nichts. Die versteht doch gar nichts. Die kann nicht nochmal richtig auf 10 zählen. Wird die Frau in den Himmel kommen? Und dann hat Gott mir ein paar Sachen aufgeschlossen. Gott interessiert nicht sich über deinen Zustand, sondern aus dem Mund der Unmündigen hat er sich sein Lob zubereitet. Der schaut gar nicht, ob du verrückt bist oder gescheit bist, gebildet bist oder dumm bist oder klug bist. Die Weisheit dieser Welt vergisst er, interessiert ihn gar nicht. Weißt du, das erzählt, was wir in Christus sind. Und diese arme, dumme Frau, ich denke nur an eine bestimmte Person, die so blöd war, dass Speichel aus dem Mund lief und ja, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus. Die konnte nicht sagen, ich liebe Jesus. Und dann muss ich sagen, Frau, Jesus liebt dich auch. Ich liebe Jesus. Immer da hat sie so gemacht, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus. Und immer so, wie eine Ente oder wie eine Gans, so, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus. Und weißt du, die hat nichts mehr verstanden. Aber weißt du, die Unmündigen, die wissen manchmal mehr als die Gescheiten. Ich liebe Jesus. Und für mich war klar, die Frau kommt in den Himmel, auch wenn sie blöd ist. Gott segne sie. Weißt du, es spielt keine Rolle, wie du durcheinander bist, verwirrt oder wie sündig du bist oder wie du arm du bist oder wie pleite du bist. Er liebt dich, egal welche Rolle du gespielt hast in dieser Welt, in diesem Leben. Du bist für die Ewigkeit bestimmt für den Thron Gottes. Gesund oder krank, mit Schuh oder ohne Schuh. Gott liebt dich. Er liebt dich, auch wenn du nichts für ihn tust. Weißt du, wir fragen manchmal, Gott muss mich, also jetzt den Johannes in der Bibel, den Aposteln, weißt du, der ist 100 Jahre bald alt geworden. Der hat was für Gott geleistet. Aber Gott zeigt uns in der Apostelgeschichte, dass der Jakobus, der ist vom Herrn ausgebildet, der genau das Gleiche erlebt, was der Johannes erlebt hat. Und nach kurzer Zeit ist er enthauptet worden. Der hat nichts für Jesus getan. Wir lesen, der schrieb keinen Brief, der hatte keine Offenbarung, der hat keine Gemeinde gegründet, gar nichts. Der war nur mal dabei, der Herr hat ihn erlöst. Er war mal Apostel und er wird enthauptet. Der eine wird früher vollendet, der andere später. Aber wir werden alle durch die Gnade Gottes vollendet. Und wir müssen nicht denken, jetzt muss ich 100 Jahre leben, dass ich recht viel mit Gott oder für Gott getan habe. Ich kann in einer Stunde für Gott sehr viel bedeuten, denn wenn ich zu ihm komme, bin ich bei ihm. Und dann zählt nicht mehr, was ich hier war. Ja, wie viele Seelen hat er zum Heiland geführt? Weißt du, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Denk drüber nach. Also, wenn dir noch nicht viel gegeben ist, dann wird von dir auch nicht viel verlangt von Gott. Du kannst ruhig sein. Dir ist es nicht gegeben. Dir ist die Gabe des Gebens nicht gegeben. Du hast kein Geld. Was sollst du geben? Knöpfe? Du musst nichts geben. Die Gnade oder die Gabe ist dir nicht gegeben. Weißt du, er liebt dich, auch wenn du ihm nichts bringst. Das ist das Schöne bei meinem lieben Gott. Bei den Menschen, da zählen nur Leute, die was tun, die was geben, die was können, die was sind, die gut aussehen. Er erwartet nichts von dir, außer dich selbst, dass du kommst. Gib mir dein Herz. Und was ist in deinem Herzen drin? Zwei Kammer, die sind leer. Die müssen immer pumpen. Gib mir dein Herz. Er will nicht mehr haben. Tochter kann es auch Herz geben, nicht nur der Sohn. Also, die Söhne wollen, nicht nur der Sohn, auch die Tochter, auch die Kinder. Nichts, was du noch tust, er achtet nicht gar nicht darauf. Das ist gar nicht so wichtig für ihn. Weißt du, seine Liebe ist, was dein Leben vergrößert. Du bist schon geliebt worden, ehe du geboren wurdest. Bei deinem Namen habe ich dich gerufen, noch ehe du da warst. Weißt, die Liebe Gottes ist so unendlich. Von Anfang an bist du von Gott gewollt. Du bist sein Liebling. Seine Liebe zu dir teilt er mit niemand. Das ist Gott. Und du kannst ruhig und entspannt sein. Du musst keine großen Gedanken machen. Gehört mir sein Herz oder gehört mein Herz ihm oder nicht? Und du hast einmal gegeben. Du hast gesagt, Jesus, nimm mein Leben in deine Hand. Und dein Leben gehört ihm. Und niemand kann dich und darf dich aus seiner Hand reißen. Du bist Gottes Eigentum. Und wenn du das einmal gesagt hast und das hast vergessen, und ich bin überzeugt, dass viele Menschen haben das irgendwo mal gesagt, so nebenbei im Religionsunterricht oder im Konfirmandenunterricht oder so in irgendeiner Evangelisation, Jesus, nimm mein Leben. Und da ist es schon festgemacht worden. Gott hat dich angenommen. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Du kannst ganz ruhig leben, dein Leben weiterleben. Du kannst ganz entspannt dich zurücklegen und keine großen Gedanken machen. Ach, wie wird es weitergehen? Werde ich das Ziel erreichen oder nicht? Er hat dich bei deinem Namen gerufen und du bist sein. So steht's in der Bibel. Du bist sein. Was willst du noch mehr, als nur sein zu sein? Sein Eigentum, diese Liebe Gottes umschlingt dich. Mach dich fest, dingfest. Nichts und niemand kann dich von dieser Liebe trennen. Und der Vater liebt seine Kinder, der himmlische Vater erst recht. Unvorstellbar. Kannst du gar nicht vorstellen, wer er dich liebt. Auch wenn du noch so unvollkommen bist, du kannst einfach seine Liebe genießen. Einfach freudig Oh, der Vater liebt mich. Vielleicht liebt dich niemand hier auf dieser Welt. Vielleicht versteht dich niemand auf dieser Welt. Aber er liebt dich und er versteht dich. Besser als deine Freunde, deine Mutter. Der Kämmerer zog seine Straße fröhlich weiter. Und er war entspannt jetzt. Kannst du deine Straße weiterziehen als Christ? Entspannt? Du bist getauft. Was willst du mehr, wenn du getauft bist? Du hast einen Bund mit Gott, du hast einen Vertrag mit Gott. Auch wenn du den Vertrag jetzt nicht mehr findest, wo ist denn der? Aber du hast einen Vertrag mit Gott. Gott hat das Original. Gott hat das Original deiner Taufe. Du hast deinen Taufschein nicht mehr. Aber er weiß, du hast einen Bund mit ihm gemacht für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben. Du bist mit Gott verlobt. Lebe ein entspanntes Leben, zieh deine Straße fröhlich weiter, dieser Kämmerer. Und als er dort in Äthiopien ankam, hat er gleich die äthiopische Kirche gegründet. Und da hat er evangelisiert und missioniert und gesagt, Leute, das ist sowas Gutes, Jesus zu kennen. Jesus begegnet zu sein. Wenn Jesus in dein Leben kommt und gekommen ist, dann hören die Spannungen auf. Du ziehst fröhlich deine Straße weiter. Du kannst Jesus alles sagen, was dich bewegt. Du kannst mit Jesus schnattern, so viel du willst. Du kannst ihm alles erzählen, was dich drückt und quält. Wenn du Jesus hast, hast du jemanden, dem du dein Herz ausschütten kannst, dem du alles anvertrauen kannst. Er hat alles für dich getan und sagt, Kind, ich mache das für dich. Ich kämpfe für dich. Ich werde mit dem Teufel für dich fertig. In meine Wunden bist du geheilt. Quäl dich nicht. Auch du hast jetzt Schmerzen, aber warte mal, in 3 Wochen ist das alles vorbei. Oder in 30 Jahren. Und du wirst dich nicht mehr quälen. Weißt du, wir schauen immer, und es ist, ich habe diese Tage, hört euch diese CDs von diesem Wochenende oder dieser Woche an, ich habe dieser Tage euch gesagt, weißt du, wir schauen immer auf das Sichtbare. Aber unser wahres Leben spielt sich in der unsichtbaren Welt ab. Weißt du, hier schaust du auf deine Kreuzschmerzen, deinen Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und welche Schmerzen auch immer. Im Himmel wird das alles nicht mehr geben. Das ist nur für diese Welt. Das ist nur für das irdische, sichtbare Leben. Aber das Sichtbare vergeht, das Unsichtbare kommt. Natürlich ist es so schwer, das zu verstehen und zu begreifen. Wie mag das funktionieren? Also wir sind vor Gott Heilige, vor Gott Geheilte, vor Gott Vollkommene, vor Gott Vollendete. Nicht vor dieser Welt. Vor Gott sind wir gesund. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Wir sind von Gott geheilt und da wird kein Kranker sein. Das ist also, was die Fakt ist und was die Tatsache ist. Und der Unterschied, was hier los ist, ja, du sagst, aber was habe ich dann vom Glauben? Was habe ich von meinem Glauben? Was für Unterschied ist zwischen gläubig und ungläubig hier in dieser Welt? Also ich habe diese Woche gesagt, es ist kein Unterschied. Der Gläubige und der Ungläubige, beide werden krank. Wenn Krieg ist, trifft es beide, gläubig und ungläubig. Wenn es Hungersnot ist, das hat damals, als die Welt Hungersnot war, da sind die Israeliten hungrig geworden und mussten Brot in Ägypten kaufen und auch die Ägypter. So, aber es wird sich herausstellen, wenn du bei Gott bist, dass es ein Unterschied ist. Deshalb kannst du dich hier jetzt entspannt, ruhig hinlegen. Es wird sich herausstellen, wer und was ich bin und was mir zusteht. Und da ist der Stress vorbei. Also, ich kämpfe nicht. Ich lasse mir genügen an seiner Gnade. Ich kämpfe nicht. Warum soll ich kämpfen, was beweisen, was ich sowieso nicht beweisen kann? So, ich mache diesen Stress nicht. Ich warte auf die Ewigkeit. Und wir leben alle für die Ewigkeit. Wir sind auf dem Weg zur Ewigkeit. Und das ahnt und spürt jeder Mensch. Und er weiß, also eines Tages werde ich vor Gott stehen. Und ich habe noch nicht genug geleistet. Aber wenn du Jesus hast, du weißt, er hat alles für mich getan, alles für mich bezahlt, alles für mich vollbracht. Du kannst ganz gelassen dich nach hinten lehnen und schlafen. Du kannst schlafen gehen. Die Sache ist sein. Was jetzt mit dir los ist, weißt du noch nicht und siehst noch nicht, was du einmal sein wirst. Meine Bibel sagt in 1. Johannes, da heißt es, wir wissen nicht, was wir sein werden oder wie wir aussehen werden. Aber wir wissen, wenn es erscheinen wird, wir werden ihm gleich sein. Wir werden wie Jesus sein. Hier auf dieser Welt drückt dich vielleicht die Schuld deines Lebens, die Lasten, die du dir vielleicht aufgeladen hast oder andere dir aufgeladen haben. In diesem Leben wirst du verzagt und mutlos werden. Das ist alles hier drin, bei Christen und Nichtchristen. Aber ich weiß in der Ewigkeit, ich habe ein Heim von Gott erbaut. Da ist alles perfekt. Da ist Kühlschrank drin. Da ist Mikrowellenherd drin. Da ist Stereoanlage drin. Da ist alles, was ich brauche. Meine Wohnung im Himmel ist nicht nur ein leeres Apartment. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Johannes 14, sagt der Herr. Und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Jesus hat alles für dich in der Ewigkeit schon vorbereitet und du musst jetzt nur genießen, warten, bis du dort ankommst, bis der Zug dich abholt, bis der Abholdienst kommt. Dieser Abholdienst, das sind die Engel Gottes und die Engel Gottes werden die Erlösten heimtragen. Du wirst nicht mehr heimlaufen müssen, aber du wirst heimgetragen werden und das ist das Schöne dabei, du musst warten. Dieses Leben geht vorbei, wie es gekommen ist. Das hat Gott mir vor Jahren mal gegeben, diesen Gedanken, diese Predigt. Ich habe eine Predigt daraus gemacht mal. Das Leben geht vorbei, wie es gekommen ist. Du bist nackt in diese Welt gekommen und du gehst nackt aus dieser Welt wieder. Du nimmst nichts mit. Und das ist das Leben. Gläubig, ungläubig, Christ, nicht Christ. Du bist mit nichts gekommen und du gehst auch wieder mit nichts. Versteht das? Weil du im Himmel nichts von dieser Welt brauchst, was diese Welt hat. Im Himmel ist das, was wir hier an Technik haben, an Möglichkeiten, an Mittel haben, das wird im Himmel gar nicht gebraucht, gar nicht benötigt. Das ist alles vollkommen. Da machst du es so und dann passiert es. Da musst du nicht Knöpfe suchen, wie bediene ich das alles. Ich war geschockt, als Gott mir das sagte. Was ihr hier auf dieser Erde habt, das werdet ihr drüben gar nicht brauchen. Und das, was ihr hier erlebt habt, das werdet ihr drüben gar nicht nötig haben, das zu erzählen, wieder aufzuwärmen und so weiter. Gott sagte zu mir, wenn du zu mir kommst, dann bist du bei mir, dann werde ich dich versorgen mit allem, was du brauchst. Und du brauchst nichts von dieser Welt. Überleg einmal, und jetzt lass es zergehen, du brauchst nichts von dieser Welt. Schlepp nicht so viel mit. Als Gott mir das zeigte, wurde mir plötzlich klar, ich muss nicht mehr alles mitschleppen und alles erhalten und alles pflegen. Das wird sowieso alles vergehen. Denn das Sichtbare vergeht und das Unsichtbare kommt, so steht es im Wort Gottes. Ereifere dich nicht so viel für dieses irdische Zeug. Betreibe mit deinem Leben keinen Raubbau. Entspann dich. Lebe dein Leben. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Hier in dieser Welt und drüben auch. Lebe und ziehe deine Straße fröhlich. Deine ganze irdische Mühe ist für die Ewigkeit angelegt. Deshalb, wenn du etwas tust, tu etwas für deine Ewigkeit. Und das ist Jesus in mir. Mehr von Jesus, mehr mit Jesus verbunden zu sein. Und zwing dich nicht etwas, sondern lass Jesus einfach reden und machen und vorangehen und so weiter. Und du musst keine frommen Übungen in deinem Leben vollbringen, du musst nur mit Jesus Schritt halten. Und das ist, wie dein Leben bereichert wird. Das ist, wie du Schätze sammelst, die im Himmel sind. Mit deinem Geld. Du wirst verdammt mit deinem Geld, aber nicht selig gesprochen. Du wirst verdammt mit deinem Geld, überleg einmal. Du wirst verdammt mit dem irdischen Zeug. Da machst du dein Leben extra schwer. Sammel Schätze, die im Himmel sind. Deine ganze Selbstgerechtigkeit ist für drüben wertlos. Vollkommen wertlos. Was du heute loslässt, das ist Gewinn. Und sagt Paulus, was ich loslasse, das, was ich hier aufgebe, das ist für mich Gewinn. Alles andere ist Kot, Mist, Dreck, Müll. Ruhe in Gott und dann lebst du ein anderes Leben. Das Einzige, was du heute für den Himmel brauchst, ist Jesus, Jesus und nochmals Jesus. Nee, du brauchst nichts mehr für den Himmel. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde, sagt der Psalmist. Als ich das begriff, habe ich den Sinn meines Lebens begriffen. Und da ist mir was aufgegangen. Da habe ich angefangen, ein angenehmes Leben zu führen. Alles, was ich brauche, ich habe in Jesus und ich möchte nur mehr von Jesus. Noch mehr von seiner Herrlichkeit und seiner Güte und Gnade. Und dann fange ich an zu leben. Als ich begriff, ich brauche nur Jesus. Und dann habe ich alles inklusiv. Wenn ich Jesus habe, dann ist der Druck gewichen von mir. Dann muss ich niemand beweisen. Ich muss niemand Rechenschaft abgeben. Oder jemand guckt, schaut mich an. Nein, die sollen Jesus sehen und wenn sie den nicht sehen, sollen sie vergessen. Ich möchte nur Jesus ausleben. Und du wirst so schockiert sein, was Gott mich da lehrte. Aber ich will dir diese Dinge weitergeben, damit du entspannt leben kannst. Und ich möchte hier ein paar Wahrheiten geben, die mir groß geworden sind, was Gott zu mir sagte. Und er sagte, du musst niemand beweisen, wie brav du bist oder ich. Weißt du, wir denken, wir müssen beweisen, wie christlich wir sind, wie bigottisch wir sind, wie viele Stunden wir im Gebet verbringen. Gott weiß, eigentlich solltest du Tag und Nacht beten, ohne Unterlass. Aber Gott weiß, wie du betest, wenn du mit ihm verbunden bist. Und ich muss niemandem beweisen, dass ich meine Steuern bezahle oder gottesfürchtig bin oder gläubig bin oder der Bibel gehorche oder nicht gehorche. oder dass ich ein Kind Gottes bin. Ich trage nirgendwo ein Stirnband. Ich bin ein Kind Gottes. Sieht er das bei mir irgendwo? Ich kann bei dir auch nicht sehen. Aber du bist ein Kind Gottes. Amen. Dein Name ist im Buch des Lebens eingetragen. Die Engel wissen, dass du Kind Gottes bist. Und was ist wichtig, dass die Engel dich kennen, dass die unsichtbare Welt dich kennt. Aber die Menschen müssen dich nicht kennen als Kind Gottes. Früher, da hat man gedacht, ja, das könnte ein Christ sein, der benimmt sich so, der, bei Schwestern mit diesem großen Turban da, so mit diesen Haaren. Also das ist ein Christ, eine Christin, die geht bestimmt in die und die Gemeinde, haben wir so dann gedeutet. Aber heute kannst du es nicht, verstehst du? Und das brauchst du auch nicht, der ist ein Christ. Und manchmal, wo man dachte, die oder der ist ein Christ, das hat sich herausgestellt, das ist gar kein Christ. Ich habe mal einen Autofahrer gesehen und der hat hinten einen Fisch gehabt und hat mich schon so riesig gefreut, dass er auch so ein Fischfänger ist oder Fischesser ist und Jesus liebt, Papa ist. Also mit dem Fisch, das Kennzeichen der Christen. Und ich fahre vorbei und dann überhole ich ihn und dann raucht er eine dicke Zigarre. Ich denke, das kann unmöglich ein Christ sein. Ich bin nur nach dem Äußeren gegangen. Und so viele Menschen gehen nur nach dem Äußeren und denken, das ist ein Christ und das ist gar kein Christ, vielleicht Teufelskind. So, Gott weiß bereits durch Jesus, wer und was du bist. Wenn du Jesus kennst, weiß der Vater im Himmel, wer du bist, dass du eine neue Schöpfung bist, wie du wirklich heißt. Durch ihn ist nichts mehr Verdammliches an dir. Durch ihn bist du ein total anderer Mensch. Durch ihn kannst du das Leben genießen. Jesus steht vor Gott, dem Vater, für dich ein. Er stellt sich immer vor dir. Weißt du, ich darf immer hinter Jesus stehen. Und er steht immer vor mir. Und dann redet er und sagt, der dahinter, der ist brav und lieb und nett und freundlich. Und das bin ich vielleicht gar nicht. Aber der Herr Jesus spricht für mich. Er ist mein Fürsprecher, mein hoher Priester. Und er sagt über mich vor Gott die Wahrheit, dass ich ab sofort, in dem Moment, wo ich Jesus aufgenommen habe, ein Heiliger geworden bin. Und das ist alles andere als heilig. Das ist alles andere als heilig. Denn ich weiß noch, als ich Christ wurde, da bin ich so zusammengestaucht worden mal von Ältesten in der Gemeinde, in der ich war. Ich habe Koteletts gehabt, weißt du, da ich wollte so was Besonderes sein und Manschetten mit so glimbeles Zeug und eine breite, bunte Krawatte. So die Elvis-Zeit, als die da war. Und dann kommt und ich höre, wie die sich unterhalten und sagen, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Aber ich bin froh, dass sie so geredet haben. Ich weiß, dass es bei Gott, was ich bei Gott bin, und bei Gott ist nicht Hopfen und Malz für mich verloren. Weißt du, ich gehöre Gott. Ich bin Gottes Kind. Ich bin ein Heiliger. Und vor mir, Jesus spricht mit dem Vater für mich da hinten. Ich bin hinter Jesus und er spricht für mich. Und er deckt meine Sünde, auch wenn ich noch irgendwie Dinge in meinem Leben habe, die nicht so sind. Oder, weißt du, ich kann vor Gott treten, verkrüppelt und verkrümmt, völlig pleite, verdorben. In mir ist nichts Gutes. Verstehst du, das ist biblisch alles, was ich sage. Jesus steht vor mir, vom Vater und spricht für mich, der hohe Priester. Ich kann noch so verrückt sein und noch so viel Fehler produzieren und nichts produzieren vielleicht und gar nichts produzieren. Er steht für mich und legt Fürsprache für mich ein. Und er füllt meinen Mangel mit seinem Reichtum aus. Also ist mir egal, ob ich mit leerem Koffer komme oder noch was im Koffer habe. Das wird alles ausgefüllt. Und wisst ihr, in meiner Bibel ist es, wer mich vor den Menschen bekennt, wie geht's da weiter? Den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Es ist wichtig, dass Jesus dich beim Vater bekennt. Und die Voraussetzung ist, wer mich vor den Menschen bekennt. In der Taufe ist das erste Bekenntnis, was du abgelegt hast. Aber dann geht es auch weiter, wenn du Jesus bekennst. Da ist Freude im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Wer mich vor den Menschen bekennt, bekennt Jesus vor den Engel, vor alle Engel, vor der ganzen Welt. Matthäus kommt jetzt! Ja. Und dann ruft er aus, er bekennt mich. Wenn sie meinen Namen hören, fangen die Engel in die Hände zu klatschen und auf mich auf die Hände zu tragen. Sie umzingeln mich wie Bienen. Wenn er mich, der Herr Jesus, mich beim Vater bekennt, das ist, wie ich ruhig sein kann und gelassen sein kann und getrost sein kann. Du musst das Evangelium verstehen. Evangelium ist eine gute Nachricht. Bekenne Jesus vor den Menschen. Das ist der Schlüssel. Schäm dich seiner Worte nicht, seines Namens nicht. Und wenn er dich bekennt, dann holen die Engel das Beste, das Optimalste, so wie die Bienen aus der Blüte, das Beste raus, den Honig. Und in deiner und meiner Seele ist Honig drin. Und wenn ich sterbe, tragen die mich, die lieben Engelchen, heim. Ist das nicht schön? Weil er mich beim Vater bekannt hat. Engel können nicht fassen, dass auch ich zu den Heiligen gehöre. Deshalb jubeln sie, weil wenn er sagt, mal tut es dann, weißt du, im Himmel wirst du bekannt durch Jesus und sonst nicht. Da gibt's kein anderes Medium, das dich im Himmel bekannt macht. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und der macht dich bekannt. Und er spricht für dich vom Vater. Stell dich, dich dem Vater vor. Und dann plötzlich die Engel, also wenn im Himmel der Name gerufen wird, Paulus kennen wir, um Jesus wissen wir. Aber die anderen, die haben Jesus nicht bekannt, die haben nur den Namen zu dem Mund geführt und dieser Name bedeutete nichts. Die Engel können nicht fassen, dass schon wieder ein Heiliger gekommen ist, aus den Sündern heraus. Und es ist Freude bei den Engeln im Himmel über jeden, der umkehrt. Weißt du, und plötzlich bist du Bürger des Himmels. Gibt es noch Größeres, als Bürger des Himmels sein zu dürfen? Du bist im Ausland hier noch und läufst wie ein Ausländer und lebst wie ein Ausländer, aber du bist Bürger drüben im Himmel. Du kannst ganz entspannt leben. Dir kann nichts passieren, denn du bist ein Bürger des Himmels. Ich werde nie vergessen, als Junge, ich wollte längere Haare haben, aber die Haare mussten wir immer, wenn wir in die Schule kamen, abschneiden im September, immer in der Glatze. Weißt du, und es ist nicht angenehm, mit der Glatze zu laufen, wenn du doch schönen guten Haarwuchs hast. Und dann komme ich in die Schule und es war die Zeit, wo wir dann auswanderten und komme ich in die Schule und sagt Johannes, du musst die Haare schneiden. Morgen möchte ich sehen, dass du mit geschnittenen Haaren in die Schule kommst. Da habe ich gesagt, nein, ich werde die Haare nicht schneiden. Und da waren noch ein paar andere, die haben auch das gehört, dass ich die Haare nicht schneide. Dann ist die Lehrerin hingegangen, hat Schere genommen und ein Kreuz da oben eingeschnitten. Dann muss er schneiden lassen, die Haare. Und als sie dann zu mir kam, habe ich gesagt, nein, sie dürfen mir keine Haare, kein Kreuz einschneiden. Also, dass ich die Haare schneiden muss. Und er sagt, ja, wieso? Wir werden auswandern. Wir sind nicht mehr Bürger der Sowjetunion. Wir werden auswandern. Was? Ist es wahr? Der hat zwar schon gewusst, dass wir auswandern, aber ist das wirklich so? Ja, habe ich gesagt, und ich durfte meine Haare behalten. Das war für mich zu sehen, es ist ein Unterschied, wenn du Bürger des Himmels bist und nicht der Bürger des Himmels bist. Da setzt sich der Außenminister dann ein für dich, weil du ja zwar nicht verdient hast, aber er setzt sich für dich ein, bürgt für dich, legt die Hand für dich ins Feuer. Man darf dir nichts antun. Willst du mehr haben? Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 32, ich will vor meinem himmlischen Vater bekennen, die mich bekennen. Bekenn Jesus, schäm dich an ihm nicht, steh zu Jesus. Du musst also nicht alles verstehen von Jesus, aber du musst nur das sagen, was du weißt und kannst und kennst. Sag, ich liebe Jesus. Sag, Jesus, du bist für mich gestorben mein Jesus ist für mich gestorben. Mehr will der Herr von dir nicht wissen. Weißt du, du musst keinen Roman da erzählen, keine Predigt halten. Du musst dich nur zu ihm bekennen. Und dann ganz gelassen und ganz unscharniert leben. Ich will eine Geschichte zum Schluss nehmen. Weißt du, unser lieber Petrus hat ganz jämmerlich versagt. Also, tut mir leid. Aber das war schlimm. Ich kenne den Menschen nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Der hat eigentlich genau das Gegenteil gesagt, als was hier jetzt Jesus gesagt hat. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Aber es ist mir diese Geschichte ganz arg wichtig. Er kam in eine schwierige Situation wegen Jesus. Und dann kommt doch das Mädel und sagt, ja, der war auch mit Jesus. Also die ganze Welt wusste, dass er mit Jesus gewesen ist. Und jetzt in einer schwachen Stunde, schwachen Moment, hat er versagt. Und seinen Herrn verleugnet, weint bitterlich, das tut ihm so herzlich leid. Jetzt denkt er, der Herr hat ihn verworfen. Das ist, was wir Menschen denken. Und der Herr lässt mich fallen oder gibt mich auf. Oder wird mit mir nie mehr was zu tun haben wollen. Und ich werde nie der Apostel werden, den ich hätte werden sollen. Das, was er von mir sich vorgenommen hat, er hat den Herrn verleugnet. Aber Petrus hat 3 Jahre lang Jesus bekannt. Und jetzt, was wiegt mehr? Einmal den Herrn verleugnet und dann 3 Jahre lang den Herrn bekannt. Petrus hat so oft Jesus bekannt vor den Menschen. So oft verteidigt. Sogar dem einen das Ohr abgeschlagen. Wegen Jesus. Der brannte für Jesus. Und hat Jesus bekannt und sagt, wenn alle sterben, ich nicht. Ich gehe. Und hat bewiesen, aber er konnte es nicht. Hat versagt im letzten Moment, jämmerlich versagt. Aber er hat ein Bekenntnis gehabt, und zwar vom Heiligen Geist. Und es ist so wichtig, dass du ein Bekenntnis vom Heiligen Geist hast. Was sagen die Leute, wer ich sei? Und Jesus und Petrus voll Heiligen Geistes sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er gibt also ein gewaltiges Bekenntnis von Jesus. Wer mich bekennt vor den Menschen und dann sagt Jesus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Eine interessante Geschichte. Weißt du, er kannte Jesus und er bekannte so gut er konnte, aber er hat versagt. Als Mensch verzweifelte Petrus, fühlte sich elend, als großer Versager und Nieder, als Abgefallener. Also der Herr guckt mich nicht mal an, hat sich lächerlich gemacht, steht sogar in der Bibel, dreimal hat ihn verleugnet. Steht da als Verräter und Schwächling. Und weißt du, was dann passiert am Auferstehungsmorgen? Der Engel kommt und der Herr erscheint und dann sagt er den Frauen, und grüßt mir Petrus. Du siehst also Ausschlaggebendes, was sagt Jesus zu dir? Der Waschlappen da, so ein Versager, so ein Schlappschwanz. Nein. Und grüßt mir Petrus, das ist die Botschaft, das ist Evangelium. Und grüßt mir Petrus und Petrus darf seine Gemeinde bauen, bekommt Schlüsselfunktion, kann den Samaritern und den Heiden das Heil aufschließen, das Heil Gottes. Und Gott gebraucht. Und ich lese nirgendwo, dass die Apostel gesagt haben, Bruder Petrus hat auch den Herrn verleugnet. Nein, Gott vergisst den ganzen Unsinn, was da passiert ist, wenn du einmal schwach bist. Aber bei uns Menschen ist es, wenn du einen Fehler machst, da wird gleich ein Etikett verpasst. Thomas der Zweifler. Aber Thomas war ein Glaubensheld. War ein Apostel, hat den Herrn nicht verleugnet. So, bekenn dich weiter zu Jesus. Einfach, auch wenn du schwach bist. Und Petrus liebt seinen Herrn. Und der Herr fragt nachher nach der Auferstehung, Petrus, hast du mich lieb, lieber wie die anderen? Gewiss. Er ist vor Gott ein Heiliger und ist ein Heiliger geworden. Jesus hat eine ganz andere Meinung von Petrus gehabt als die Menschen. Und schon allein zu Lebzeiten, überleg einmal, schon allein zu Lebzeiten hat Jesus eine ganz andere, total andere Meinung gehabt von Petrus. Er wusste, was für ein schwankender Mensch der Petrus war, weil himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Aber dann sagte er, du bist Fels und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Der Herr sah schon in ihm, was in ihm drinsteckt, und zwar von der Ewigkeit aus und nicht jetzt von der Gegenwart. Weißt du, wir konzentrieren uns oft auf die Gegenwart und denken, jetzt heute, also nein. Gott schaut immer, was du in der Ewigkeit bist und nicht, was du in der Gegenwart bist. Das ist ausschlaggebend bei ihm. So, Jesus hat eine ganz große, tolle Meinung von Petrus. Er sollte unter den Juden das Evangelium verkündigen sogar und Paulus unter den Heiden. Er sah, in diesem Mann steckt was drin und er konnte ruhen. Und weißt du, und das war auch der Grund. Das war auch der Grund, warum Petrus im Gefängnis schlafen konnte, als er wusste, morgen werde ich hingerichtet. Er sagte, mir kann nur das passieren, was der Vater im Himmel zulässt, was Gott will. Er konnte ruhen. Weißt du, wenn du weißt, ich bin in der Hand Gottes, kannst du entspannt im Gefängnis schlafen. Also ich weiß ja nicht, ob ich geschlafen hätte oder du geschlafen hättest, aber der wusste, morgen geht's dir genauso wie Bruder Jakobus. Der Herodes wartet schon darauf. Und er schläft. Der Engel hat große Mühe. Petrus, wach auf! Zieh deine Schuhe an und gürte deine Lenden. Wir müssen raus hier. Und er denkt zuerst, er fantasiert. Er sieht ein Gespenst. Ein Vater Morgana, ein Wunschtraum. Und plötzlich ist er draußen, als der Dunkle nachher ist, dann merkt er jetzt, das war kein Traum. Das war keine Illusion. Aber der schlief. Petrus schlief. Im Gefängnis, weil er die Ruhe Gottes hatte. Christen, die Ruhe Gottes haben, die können in jeder Situation friedlich schlafen. Auch wenn die Welt zusammenbricht, auch wenn morgen sie gehängt werden oder erschossen. Sie können schlafen, auch wenn alles zusammenbricht um sie. Sie haben Frieden. Hast du Frieden? Kannst du im Frieden leben? Den inneren Frieden? Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Mitten im Chaos, mitten in den Trübsal in der Offenbarung, wenn du da liest, mitten wo die Gerichte Gottes über die Welt gehen, da heißt es, und es war eine große Stille. Da war eine große Stille. Und diese Stille ist für die Kinder Gottes. Da werden die Heiligen versiegelt. Also ich möchte dir Mut machen. Geh in die Frieden, in diese Ruhe Gottes hinein. Heute Nachmittag um 14.30 Uhr werde ich in der anderen Gemeinde sprechen. Das Thema werde ich haben. Werde innerlich frei. Werde innerlich frei. Frei von deinen Ängsten, frei von der Bedrückung. Du bist zur Freiheit berufen als Kind Gottes. Wir sind zur Freiheit berufen und in deinem Herzen musst du frei werden von den ganzen Ängsten. Bist du wirklich frei? Keine Verdammnis? Der Teufel kann dir nichts anhaben. Der kann schwätzen und schreien und brüllen und was er will. Kann noch so viele Probleme dir vor die Füße werfen. Du bist frei, du weißt, mein Erlöser lebt. Und Gott sagt, Und wenn er was sagt, das ist ausschlaggebend dann für dich. Ich habe dich erlöst. Und Psalm 46 möchte ich noch ganz schnell zum Schluss lesen mit euch. Psalm 46 heißt, Vers 11, sei still und erkennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über die Völker, erhaben über die Erde. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Sei still und erkenne. Und das ist, Gott erkennst du nur, wenn du still bist. Sei still und erkenne, dass ich der Herr bin, dass ich alles in der Hand halte, dass der Herr über das Chaos ist. Auch wenn die Hölle noch so tobt, wenn du dann diesen Psalm weiterliest, da braust das Meer, da tobt alles und so weiter, die Wasserfluten schlagen zusammen, da ist Dröhnen und da ist laut, dass die fast Trommelfell platzt, bebt und zittert alles. Sei still und erkennt. Du kannst, ja, du sollst dein Leben genießen, mitten im Auge des Orkans, friedlich, ruhig, gelassen sein. Ringsherum, da ist alles, da ist der Teufel los. Aber mitten im Auge des Orkans, du kannst ruhig bleiben, getrost weitermachen. Du musst nicht zusammenbrechen und kapitulieren. Wir sind nicht von denen, die da weichen, die aufgeben und resignieren. Du bleibst ruhig, denn du führst ein vertauschtes Leben. Du hast dein Leben Gott gegeben und Gott hat sein Leben dir gegeben. Philipper Kapitel 4, Vers 6, da heißt es weiter, der Heilige Geist lässt es dir sagen, sorgt euch um nichts. Ist das nicht herrlich? Sorgt euch um nichts. Ist das nicht schön? Kannst die Hände in den Schoß legen. Natürlich, das hat auch Konsequenzen, sich nicht zu sorgen, sondern die Sorge dem Herrn zu überlassen. Sorgt euch nicht, sondern in allen Dingen lasst durch Gebet und Flehen euer Anliegen vor Gott kund werden. Einfach, du sollst Danke sagen, Halleluja, Lob und Dank, oh Herr, ich brauche da jetzt das und das, aber danke, Herr Jesus, du hast die Fülle, dein ist Gold und Silber, dir gehören alle Medikamente, du kannst mich heilen mit einem Schlag, mit einem Wort, send mein Wort, dein Wort und mach gesund. Also sorgt euch um nichts und dann wirft deine Anliegen auf den Herrn mit Danksagung und der Friede Gottes, der Friede Gottes, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. Der Friede Gottes. Willst du diesen Frieden, diese Ruhe? Willst du da eingehen? Willst du ein entspanntes Leben leben? Auf dich wartet ein anderes Leben noch. Und das ist das ewige Leben. Du musst es nur abholen. Es ist abrufbereit für dich hinterlegt. Und deshalb ist es so wichtig, Gelassenheit. Weißt du, was Gelassenheit ist? Als ich so gebetet habe, habe ich gesagt, lieber Heiland, wie kann ich meinen Geschwistern schnell mit einem Satz erklären, was Gelassenheit ist? Und weißt du, was Gott mir gesagt hat heute Morgen? Gelassenheit ist Gott machen lassen. Gelassenheit ist Gott machen lassen. Lass Gott einfach machen. Lass Gott das machen, was du nicht kannst. Gelassenheit, Gott machen. Komm zu Jesus, heißt es in Matthäus 11, 28 oder 27, 28. Und ich will euch eure Lasten abnehmen und ich will euer Joch abnehmen, das fremde Joch. Kommt und folgt mir und ich will mein Joch und meine Last geben. Sei still und erkenne, dass Gott Gott ist. Dass Gott für dich ist und nicht gegen dich. Dass er erhaben ist über alle Menschen, über alle Mächte, Gewalten und so weiter. Erkenne, dass dein Leben mit Gott weitergeht. Und dann fühlst du dich gut. Gelassenheit. Lass Gott machen. Lass Gott machen, was es auch immer ist, was du nicht machen kannst. Lass Gott machen. Das ist Gelassenheit. Lass uns aufstehen. Und lass uns Gott machen lassen. Was auch in deinem Leben ansteht, was passieren muss, du weißt die Dinge, du kannst dagegen nichts machen, du kannst nicht gegen den Strom schwimmen in deiner Kraft, du brauchst die Kraft Gottes. Und eigentlich die Wellen sind so groß, du wirst untergehen, in deinen Problemen wirst du untergehen, du wirst die Probleme nicht bewältigen können, aber mit Jesus kannst du auf den Wellen gehen, kannst übers Wasser stehen, du kannst alles bewältigen. Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen im Glauben und dass wir alle Dinge dir überlassen können. Und weil es deine Sache ist, kann ich getrost schlafen gehen, kann ich warten auf dein Heil. Und der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Halleluja, Vater, Gelassenheit, dich machen lassen. Und wenn du Probleme hast heute Morgen, Cornelius, kannst du ans Klavier kommen? Wenn du Probleme hast heute Morgen, dann ich möchte dich einladen, komm hier nach vorne für ein paar Minuten und wir wollen zusammen beten, zusammen Gott suchen und Gott machen lassen. Gott ist der Macher, Gott ist der Veränderer, Gott hat den Schlüssel in seiner Hand und Gott weiß, wie es aus deiner Situation das Allerbeste draus gemacht werden kann. Gelassenheit, Halleluja. Lass Gott, überlass ihm und du kannst ruhen, denn ich möchte, dass du nach Hause gehst und den Mittag genießt, den Sonntag genießt, Frieden hast in deinem Herzen, dass du nicht in Hektik verfällst, sondern du weißt, der Herr wird's schon machen.